So, ja, legen wir los. Herzlich willkommen heute Abend im Bürgerclub des Bürgerportals. Sie sehen hinter mir unseren schönen großen Raum, nach wie vor leer, seit einem Jahr nicht mehr genutzt in der realen Welt. Von daher treffen wir uns virtuell im Bürgerclub. Das funktioniert ja auch ganz gut. Mein Name ist Georg Watzlawek. Ich moderiere den Abend. Unser Gast heute Abend, sagen wir mal Stargast oder unser erster Gast ist der dritte Beigeordnete der Stadt Bergisch Gladbach, ganz frisch im Amt, seit 10 Tagen, Ragnar Migender. Vielleicht winken Sie mal, Herr Migender, damit auch jeder Sie sieht und Sie erkennt. Ich sehe jetzt hier ungefähr 20 kleine Bildchen. Aber Sie sind heute der Gast, den wir anderen befragen, mit Ihnen diskutieren, Sie etwas grillen dürfen, Sie vorstellen dürfen. Sie sind, Herr Migender, vor ziemlich genau 10 Tagen hier in Bergisch Gladbach aufgeschlagen, Ihr ersten Arbeitstag. Ich glaube, Sie hatten spannende erste Arbeitstage. Wie hat sich das für Sie angefühlt, die ersten 10 Tage? Überwältigt? Gut angekommen? Wie fühlen Sie sich hier in Bergisch Gladbach?
Ja, danke, Herr Watzlawek, für die freundliche Begrüßung. Ich bin hier sehr herzlich in Bergisch Gladbach aufgenommen und empfangen worden. Also ich habe mit herzlichem Empfang gerechnet, auch aus der Vorgeschichte heraus, dass er dann aber so herzlich war, hat mich sogar ein Stück weit überrascht. Und ich hätte gerne diesen Moment noch ein Stück weit auch gerne weiter festgehalten. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch so, dass das Alltagsgeschäft oder die Aufgaben einen oder mich sehr schnell eingeholt haben. Das ist auf der anderen Seite auch das, was ich gerne mache, denn darüber kommt man am besten ins Laufen. Und das ist auch so der Fall. Mittlerweile ist der Terminkalender auch schon prall gefüllt. Aber ich freue mich natürlich darüber. Es zeigt ja auch, dass ich hier jede Menge interessante Aufgaben vorfinde. Ja, und denen gilt es sich jetzt zu stellen.
Gut, bevor wir damit jetzt in die Tiefe gehen, möchte ich Sie doch noch mal ganz kurz schnell vorstellen. Wir haben ja schon ein bisschen was über Sie geschrieben, man konnte schon ein bisschen was lesen, aber trotzdem sind Sie ja natürlich noch für die meisten Bergisch Gladbacher ein relativ unbeschriebenes Blatt. Sie haben erzählt, Sie sind in Bad Kreuznach geboren. Nein, stimmt gar nicht, nicht in Bad Kreuznach geboren. Sie sind im Ruhrgebiet geboren, dann in Bad Kreuznach aber aufgewachsen, haben Architektur studiert in Mainz und in Aachen vor allen Dingen und haben dann noch einige Jahre als Architekt gearbeitet. Allerdings sind Sie dann vor mittlerweile gut 20 Jahren in eine Stadtverwaltung gewechselt, nach Eschweiler ins Bauordnungsamt, wenn ich mich richtig erinnere, und dann weitere 13 Jahre später, nachdem Sie dort 13 Jahre waren, nach Herzogenrath und sind dort technischer Beigeordneter gewesen, bevor Sie jetzt eben nach diesen 20 Jahren in den Stadtverwaltungen hierhin nach Bergisch Gladbach gekommen sind. Was mich an dem Punkt interessiert, sind eigentlich 2 Fragen. Architekt, was hat Sie daran gereizt? Warum haben Sie das studiert? Und warum, ich würde jetzt fast sagen, in Gottes Namen, sind Sie dann ausgerechnet in eine Stadtverwaltung, in ein Bauordnungsamt gegangen?
Ja, danke, Herr Watzlawek, für die Einführung. An einem Punkt, den möchte ich richtigstellen. Also ich bin gebürtig aus Simmern in Hunsrück. Meine Eltern haben derzeit schon in Bad Kreuznach gewohnt und dann habe ich meine Kindheit auch in Bad Kreuznach verbracht. Aber die Verbindung ins Ruhrgebiet ist natürlich richtig, weil mein Vater bzw. meine Großeltern väterlicherseits aus dem Ruhrgebiet kommen. Und da waren wir natürlich auch oft zu Besuch und das auch gerne. Ja, Sie haben es ja schon richtig angerissen, was meinen Werdegang anbetrifft. Also ich hatte seinerzeit schon, Sie haben gefragt, warum habe ich mich für Architektur entschieden. Nun, die Architektur verbindet für mich eigentlich in idealer Weise verschiedenste Bereiche. Und es ist einem dann freigestellt, wo man da seinen Schwerpunkt setzen kann. Also die Spannbreite geht ja im Grunde von planerischen, handwerklichen, ingenieurmäßigen Dingen bis hin zu den schönen Künsten. Und ein guter Architekt ist derjenige, der die Planungsaufgabe oder die Aufgabe unter Berücksichtigung all dieser Aspekte irgendwie gut unter Dach und Fach kriegt. Das fand ich von Anfang an immer sehr reizvoll. Und deswegen habe ich mich dann auch letztlich für dieses Studium entschieden. Es ist ein Studium auch natürlich, wo man relativ breit aufgestellt ist. Und das habe ich immer bevorzugt, anstatt mich jetzt auf eine Disziplin zu konzentrieren. Der Werdegang, nun, es war so gewesen, ich hatte nach meinem Studium Möglichkeiten, in beide Richtungen zu gehen. Einerseits in die Verwaltung, andererseits in die freie Wirtschaft. Da habe ich fast zeitgleich Angebote bekommen. Einerseits in der Oberfinanzdirektion in Köln meine Ausbildung im Verwaltungsbereich zu machen. Aber da war ich noch jung und da habe ich mich natürlich eher für die freie Wirtschaft entschieden. Und das habe ich auch nicht bereut. Ich habe so lange Zeit in einem großen Architekturbüro in Aachen gearbeitet, habe da auch sehr viel gelernt. Auch dieses Architekturbüro, das war Carpus und Partner, war so aufgestellt, dass es eben nicht nur sich allein auf die Architektur konzentriert hat, sondern auch, es waren dort Logistiker, Verfahrenstechniker, Betriebswirte drin. Und ich fand genau diesen Mix, den habe ich da wiedergefunden, wofür ich mich auch entschieden habe zu studieren. Das Büro hat entsprechend auch breit gefächert gearbeitet und das fand ich besonders reizvoll. Im Jahr 2000 dann habe ich aus verschiedenen Gründen dann doch in die Verwaltung gewechselt. Es war durchaus reizvoll, die Aufgaben, die sich hier stellten. Erstmal in Eschweiler, ist völlig richtig. Hier habe ich auf der Bauverwaltung gearbeitet, also genau auf der anderen Seite des Tisches. Und es hat sich eigentlich auch gezeigt dabei, dass meine Erfahrungen aus der freien Wirtschaft sehr hilfreich gewesen sind. Es ist immer gut, wenn man beide Seiten der Medaille kennt. Und das hat sich auch bis heute eigentlich als gut erwiesen. Ich bin sehr froh, in der freien Wirtschaft gearbeitet zu haben, weil man dann auf die Dinge doch einen etwas differenzierteren Blick hat. Und umgekehrt ist es natürlich so, wenn man in der Verwaltung oder in der freien Wirtschaft gewesen ist, dann hat man auch die Verwaltung mit einem bestimmten Blick wahrgenommen. Und das ist jetzt sicher von Vorteil, wenn man die Aufgaben vor sich hat, dass man beide Blickweisen kennt.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, was reizt Sie an der Verwaltung? Ich meine, der Begriff Verwalten ist wahrscheinlich ein bisschen zu eng gegriffen, aber natürlich hat das was mit Verwaltung zu tun und vielleicht weniger mit Gestalten. Und den Beruf des Architekten würde ich nun gerade als einen begreifen, der eben ja wirklich sehr stark am Gestalten, am Entwickeln, am Aufbauen orientiert ist. Ist das ein Widerspruch, ist das ein Spannungsfeld?
Ja gut, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe es für mich so entschieden. Es war auch so gewesen, dass ich mich zunehmend mit der Zeit auch für Politik interessiert habe und dass ich natürlich dann auch, man ist natürlich oft dabei und einem gefällt das eine oder das andere nicht und dann ist man natürlich auch entsprechend am Lästern, aber dann muss man ja mal die Hand aufs Herz legen und sagen, ich kann mich über die Dinge beklagen oder ich kann anfangen, sie mit zu gestalten und zu verändern. Das heißt, zum einen hat man die Möglichkeit, in die Politik einzusteigen, man hat aber auch die Möglichkeit, gerade denke ich in der Verwaltung, sicher jetzt dann an gehobenerer Position die Möglichkeit, auch gestaltend in Dinge einzugreifen. Insofern war jetzt für mich das Ziel, in die Verwaltungsspitze zu gehen, um hier auch planerisch stärker Einfluss zu nehmen, eigentlich nur konsequent. Und deswegen ist man auch jetzt an der Stelle als Beigeordneter im Grunde genau an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik. Das heißt, man muss ja zwischen Verwaltung und Politik übersetzen. Und das ist genau das, glaube ich, was mir Spaß macht und in dem ich auch gut bin, dieses miteinander verbinden und daraus etwas Gutes machen. Ich glaube, in der Verwaltung hat man gute Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen zur Verwaltung. Ich kenne das natürlich, dass das bei vielen auch ein schon mal gern geschmähtes Wort ist. Aber ich glaube, dass wir gerade in Deutschland eine sehr gut funktionierende Verwaltung haben. Und ich habe Verwaltung bisher als sehr effektiv kennengelernt und ich bin froh, dass ich da jetzt hier auch meinen Beitrag zu leisten kann.
Gut, ja, Sie sind aus dem, etwas kleineren Herzogenrat in die Großstadt Bergisch Gladbach gekommen. Sie haben hier eine wirkliche Fülle von Aufgaben, von Verantwortungsbereichen. Damit wir uns das vielleicht einfach nochmal vor Augen führen können, habe ich mir einfach nochmal ein paar Notizen gemacht. Also was das ist, ich weiß nicht, kann man es lesen. Also Sie sind Beigeordneter für Stadtentwicklung natürlich. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Themen oben drüber. Aber nicht genug, Beigeordneter für den Klimaschutz. Und ich habe jetzt hier Mobilität auch nochmal subsumiert. Zwei riesige Blöcke, Aufgabenblöcke, vor allen Dingen, wenn man Bergisch Gladbach kennt, weiß man, was das hier bedeutet. Aber das reicht ja nicht. Daneben, darüber hinaus, dahinter, ich weiß es nicht genau, wie Sie es machen, sind Sie zuständig für Soziales, für Jugend. Es geht weiter, Schule. Auch Schule gerade, glaube ich, ein ziemlich großes und dickes Brett. Sport. Auch das könnte gestaltet werden in Bergisch Gladbach. Und zum Schluss, aber sicherlich nicht als letztes, sondern oder in der Reihenfolge nicht als letztes, eben auch der Bereich der Kultur. Auch der ist bei uns in der letzten Zeit ja viel diskutiert worden, gerade durch die Pandemie schwer getroffen. Eine ganze Menge von Aufgabenbereichen, die alle auf Ihrem Tisch jetzt liegen. Ich sehe von Ihnen einen relativ leeren Tisch. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Haben Sie einen Plan?
Ja, also ich denke, das kann man nicht alleine bewältigen. Den Ehrgeiz habe ich auch gar nicht, sondern das geht nur, indem man das gemeinsam angeht. Und ich bin mir sehr sicher, und das, was ich bisher jetzt in den 1,5 Wochen hier im Hause Bergisch Gladbach kennenlernen durfte, ist auch eine leistungsfähige Verwaltung, auf die ich mich stützen kann und auf die ich mich auch stützen möchte. Es wird gar nicht anders gehen. Ich habe aber auch jetzt schon wahrgenommen, dass die Politik sehr engagiert ist. Letztlich natürlich muss man realistisch feststellen, dass man an dem gemessen wird, was man letztlich auch hinten rausbringt. Sie hatten es so ein bisschen in der Einleitung ja auch gesagt, super dezernent, das Stichwort ist ja schon mal gekommen. Das höre ich an sich nicht gerne, weil, sage ich mal, wenn wir ein paar Jahre weiter sind und Sie hier in Bergisch Gladbach mit meinen Leistungen zufrieden sind, dann kann man das sicher vielleicht so sagen. Ich würde aber jetzt etwas bescheidener erstmal dran gehen. Ich glaube, es wird wichtig sein, und da liegt auch eine große Chance in dem Zuschnitt des Dezernates, dass hier verschiedene Schnittstellen bei mir zusammenlaufen. Und es kann jetzt nur meine Aufgabe sein, hier natürlich gestaltend mit einzugreifen und die Dinge in eine bestimmte Richtung zu lenken. Natürlich ist dabei maßgeblich die Politik, denn die Verwaltung führt ja letztlich das aus, was die Politik auch beschließt. Auf der anderen Seite ist die Politik natürlich auch, hört auf den fachlichen Beitrag der Verwaltung. Und dann wird natürlich hier auch meine Aufgabe sein, mich mit der Politik, aber auch mit der Bürgerschaft natürlich ganz eng abzustimmen. Und dann muss man sehen, was man hier auf den Weg bringt. Ich will da gar nicht zu hochstapeln. Ich denke, man muss sich jetzt insbesondere auf einige wichtige, wenige Themen erstmal konzentrieren und hier Schritt bei Schritt versuchen, da entsprechend Pflöcke einzuschlagen und das zu gestalten. Das wird aus meiner Sicht jetzt erstmal die Hauptherausforderung sein.
Gut, ja, dann fangen wir vielleicht damit auch mal an, einfach mal ein bisschen konkreter zu werden, die einzelnen verschiedenen Bereiche, die ich gerade aufgezeigt hatte, die zu Ihrem Verantwortungsbereich gehen, vielleicht mal Schritt für Schritt durchzugehen. Erschöpfend werden wir das sicherlich nicht behandeln können heute in den 90 Minuten, die wir haben. Aber um es ein bisschen zu strukturieren, würde ich gerne mit der Stadtentwicklung anfangen. Das ist ja, glaube ich, so der auch am weitesten gefasste Begriff. Stadtentwicklung, etwas, was hier in Bergisch Gladbach mit vielen, vielen ganz konkreten und sehr, sehr aktuellen, drängenden Themen verbunden wird. Wie würden Sie Stadtentwicklung definieren und wo sehen Sie Bergisch Gladbach nach dem, was Sie jetzt von dieser Stadt kennen, entwickelt? Wo sind die größten Aufgaben? Wo brennt es? Wo wollen Sie oder wo würden Sie als erstes anpacken? Man sieht ja an jeder Ecke, Bergisch Gladbach entwickelt sich, es wird gebaut, es wird viel gebaut, es wird verdichtet, es wird vielleicht auch nach außen gebaut, es fehlt an Infrastruktur. Also da fallen mir eine ganze Menge Stichworte ein. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Und dann würde ich gerne nach Ihrer jetzt Antwort auf dieses Thema auch die Debatte eröffnen. Der Bürgerclub heißt ja so, weil Sie Ihre Fragen stellen sollen. Wer also konkrete Fragen hat, Nachfragen hat, bitte per Handzeichen melden oder im Chat, dann rufe ich Sie auf. Aber zunächst nochmal Herr Migenda, Stadtentwicklung.
Ja, Stadtentwicklung ist natürlich ist ein Gebiet, das sehr umfassend ist. Eigentlich berührt die Stadtentwicklung fast alle Bereiche unseres Zusammenlebens. Natürlich erstmal unmittelbar wahrnehmbar in der Stadt selber, in den Gebäuden, in der Kubatur und in den Straßensystemen. Das sind natürlich Strukturen, die sind festgefügt, die sind über Jahrhunderte und historisch so gewachsen. Und das ist natürlich auch sehr schwierig, diese Strukturen zu verändern. Und auch in den Neubaugebieten, natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Entscheidungen, die hier getroffen, sehr umfassend sind. Ich finde, Bergisch Gladbach ist von der Struktur her sehr gut angelegt. Ich finde, die Stadt eigentlich sehr, sehr individuell und sehr charakteristisch. Natürlich ist es so, das ist aber in jeder Stadt so, dass es hier verschiedene Defizite oder Problempunkte gibt. Die muss man jetzt Lösungen weiterfinden. Es ist ja auch so, dass es hier schon Lösungen und Konzepte gibt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich in eine schwarze Kiste greife. Es gibt ja verschiedene Konzepte. Wir haben jetzt zuletzt im Hauptausschuss beschlossen, ein Klimaschutzkonzept noch auf den Weg zu bringen. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Mobilitätskonzept. Es gibt ein Wohnkonzept, um mal zwei bedeutende Konzepte zu nennen. Und da muss man jetzt natürlich schauen, da muss ich gucken, wie wir dort die wesentlichen Punkte umgesetzt kriegen. Ich persönlich bin ein großer Freund, ich sage es immer wieder gerne, das Pareto-Prinzip. Also wie kann man mit möglichst geringem Aufwand in die Fläche gehen und einen großen Nutzen erzielen? Und da gilt es jetzt natürlich, diese Bereiche zu identifizieren und sich zu überlegen, wie man hier weiterkommt. Vielleicht ein letztes Wort noch dazu. Sie haben gesagt, Stadtentwicklung auch als Karte gezeigt. Sie hatten aber auch vorhin zum Beispiel Schule und Kultur gehabt. Und da gibt es natürlich auch ganz enge Verflechtungen. Und deswegen sehe ich jetzt auch die Chance in der Aufstellung dieses Dezernates, dass man an den Schnittstellen hier oder ich persönlich vielleicht mehr gestalten kann, als bei einer Trennung der Dezernate möglich gewesen wäre. Mhm.
Gut, ja. Gibt es dazu konkrete Fragen an Herrn Legenda? Stadtentwicklung im weiteren und engeren, aber eben auch mit den konkreten Projekten, die ja im Moment da dranhängen hier in Bergisch Gladbach. Gibt es dazu eine Frage von Ihnen? Wie gesagt, einfach mit der Hand winken, dann machen wir es. Ansonsten, wenn Sie noch eine Bedenksekunde brauchen. Herr Schundau, ja, bitteschön. Sie müssen unten Ihr Mikro einstellen, dann geht's los.
So, will ich zuhören jetzt?
Ach, Herr Schundau, Sie sind es.
Ja. Ja, ich hätte als erste die Frage, das Klimaschutzkonzept, das auf den Weg gebracht ist, wird ja in alle Planungsbereiche der Stadtentwicklung hineinspielen. Inwieweit haben Sie etwa beim Beispiel Wachendorf-Gelände da bestimmte Vorstellungen, wie das Klimaschutzkonzept dort verwirklicht wird?
Herr Legenda, Ihr Mikrofon ist, glaube ich, auf. Sie können direkt reagieren.
Ja, gerne. Ich wollte jetzt abwarten. Herr Schöndorf, habe ich das richtig verstanden?
Herr Schöndorf.
Ja, danke. Also das Klimaschutzkonzept ist ja erstmal sehr weit gefasst. Also das Klimaschutzkonzept hat zum Ziel, die weitestgehend CO2-neutrale Stadt. Das heißt, wie können wir von der jetzigen Struktur der Verbrennung fossiler Rohstoffe wegkommen und in der Stadt zu einer Nutzung oder zu einem Miteinander kommen, wo wir klimaverträglich sind. Das heißt, das Klimaschutzkonzept wird natürlich erstmal dort generelle Ausführungen zu machen, wie man vorgehen kann. Das Klimaschutzkonzept wird aber auch mit Sicherheit nochmal konkret für Bergisch Gladbach in einzelne Zonen gehen. Dazu wird sicher auch das Wachendorf-Gelände gehören. Ich kann da im Moment noch nichts zu sagen. Dazu muss ich auch ganz offen bekennen. Dazu bin ich mit den Örtlichkeiten noch zu wenig vertraut. Das Wachendorf-Gelände ist sicher ein Bereich jetzt. Ich glaube, das ist Stadtteil Gronau, mit dem ich auch schon öfter in Berührung gekommen bin. Auch dort sind ja Überlegungen, auch durch einen Investor Wohnraum weiter zu schaffen. Das übergeordnete Ziel wird für mich immer sein, ob das jetzt Wachendorf oder andere Neubaugebiete ist, dass wir hier zu einer verträglicheren, umweltverträglicheren und nachhaltigeren Bauweise kommen. Also dazu gehören ganz selbstverständliche Dinge, dass wir eben versuchen, den Flächenverbrauch zu minimieren, dass man möglichst versucht, nicht allzu viele Flächen zu versiegeln, dass wir keine Schottergärten einbauen, dass wir natürlich auch versuchen, ein Stück weit versiegelte Böden zurückzugeben. Ich war letztes Jahr mit der Architektenkammer in Singapur, da wird das wirklich exzellent schon praktiziert. Da ist nämlich die Anforderung an jeden Bauherrn, dass er die Fläche, die er versiegelt, dass er die auf dem Grundstück auch wieder zurückgeben muss. Das kann geschehen, indem er Flächen auf dem Dach oder in der Fassade begrünt. Und es gibt Bauvorhaben, wo man mittlerweile zu einer besseren Bilanz kommt. Das heißt, wenn das Gebäude fertig ist, sind auf dem Grundstück mehr Grünflächen entstanden, als durch das Gebäude versiegelt werden. Das werden wir hier sicher nicht schaffen, aber das kann zum Beispiel ein Gestaltungsansatz sein. Und hier wird sicher auch Aufgabe des Klimaschutzkonzeptes sein, Mittel und Wege dahin zu definieren. Das kann zum Beispiel natürlich durch die Bauleitplanung selber geschehen, das kann durch entsprechende Satzungen geschehen, das kann aber auch durch privatrechtliche Verträge mit dem Investor geschehen, da wo das Planungsrecht nicht greift, dass man sagt, pass auf, wir kommen hier mit dir zu einer verbindlichen Vereinbarung, wenn du hier baust, dann musst du bestimmte Dinge erfüllen und bestimmte Qualitätsmerkmale auch erfüllen.
Wir haben jetzt hier natürlich ein Problem mit Herrn Wiegenda, dass er natürlich noch sehr, sehr frisch hier in Bergisch Gladbach ist. Wie gesagt, 10 Tage. Wir können jetzt natürlich ihn nicht schlecht grillen und zu den diversesten Grundstücken und Ecken und wie auch immer fragen, sondern müssen, glaube ich, dann schon jetzt irgendwie auch akzeptieren, dass er an bestimmten Punkten allgemein bleibt. Also Wachendorf-Gelände ist natürlich ein großes Punkt und ein großes Projekt, genau wie Zanders, wie auch alle anderen. Von daher würde ich jetzt darum bitten, auch Herrn Wiegenda erst nochmal den Vorsprung des Neulings hier zu lassen. Aber trotzdem ist das natürlich eine spannende Frage, eben halt dieser Interessenskonflikt zwischen Flächenverbrauch, Umwelterfordernissen und dann trotzdem eben auch der Erfordernis beim Wohnungsbau hier in Bergisch Gladbach voranzukommen. Deshalb würde ich das gerne auch nochmal ein bisschen allgemeiner fassen, Herr Wiegenda, die Frage, Verdichtung, Bauen von Wohnungen auf der einen Seite, Nutzung von Flächen, die schon genutzt worden sind, Konversion, wie es beim Wachendorf-Gelände ja der Fall wäre, wie es bei Zanders der Fall wäre. Können Sie sich vorstellen, dass Bergisch Gladbach genügend Potenzial mit diesen Flächen hat, für die nächste Zeit auszukommen und zu verzichten auf Flächenverbrauch in den Außenbezirken, neue Bebauungspläne im Rahmen des Flächennutzungsplans? Oder werden wir beides brauchen, um Bergisch Gladbach die Stadtentwicklung voranzutreiben?
Ja, also das ist eine essentielle Frage, denn unser ganzes Wirtschaftssystem ist ja so angelegt, dass wir auf Wachstum und auf Schnelligkeit ausgerichtet sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen wollen, dass wir an diesen Maximen, die uns ja auch in der Werbung und durch die Wirtschaft vorgelegt werden, nicht mehr festhalten können. Wir werden natürlich eine gewisse Entwicklung brauchen. Es ist erforderlich, Wohnungen auch weiterhin zu bauen. Es ist auch erforderlich, für das Gewerbe Flächen auszuweisen, aber nicht in diesem Tempo, wie wir das tun. Aus zwei Gründen. Die Flächen sind endlich. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, also seit 1945, einen immensen Flächenverschleiß gehabt. Also es genügt schon, wenn man sich eine Landkarte mal vor 1939 anschaut und sieht, wie selbst Großstädte, wie klein die gewesen sind und wie immens der Flächenverbrauch nach dem Krieg gewesen ist. Ich glaube, es ist jedem klar, der sich da Gedanken macht, dass dieses Tempo und dieser Verbrauch nicht beibehalten werden kann, weil irgendwann ist unser Land dort zugesiedelt. Und die Regierung hat das ja auch erkannt und das Land und hat da das 30-Hektar-Ziel ausgegeben. Da sind wir noch weit von entfernt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei einem Flächenverbrauch von 50 Hektar. Wir waren aber natürlich hier auch deutlich höher gewesen. Wir waren bei 130 Hektar mal gewesen. Also insofern ist da schon, zeigt die Entwicklung in die richtige Richtung. Dennoch werden wir hier weiter Tempo rausnehmen müssen, um auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch Flächen zur Verfügung zu haben, die für eine Besiedlung zur Verfügung stehen. Das zweite Stichwort, das haben Sie gerade genannt, ist die Flächenumwandlung-Konversion, die Wiederbenutzung. Also man wird sicher, auch wenn das der Bauwirtschaft vielleicht nicht so gefällt, auch das Augenmerk stärker darauf richten müssen, Altimmobilien umzunutzen. Es kann auch nicht sein, dass man immer wieder Neubaugebiete, Einfamilienhaus, Reihenhaus-Neubaugebiete ausweist. Und nebendran sind Gebiete, die da sind und die von der Struktur, Altersstruktur her mit der überaltert sind. Sie kennen das wahrscheinlich selber aus eigener Anschauung. Da sind viele Gebäude, die haben 80, 100 Quadratmeter und da wohnt eine alte Person noch drin. Ja, und die jungen Leute gehen natürlich lieber auf das Neubaugebiet und bauen da nach eigenen Vorstellungen und nach eigenen Wünschen ihr neues Einfamilienhaus. Das wird aber auf Dauer so nicht praktikabel sein. Also das ist auch erkannt. Es gibt da auch Ansätze, dem zu begegnen. Die sind aber im Moment noch, sage ich mal vorsichtig, relativ theoretisch. Es gibt von Dr. Molitor dieses Agglomerationskonzept. Das ist eine Idee aus der Schweiz, die jetzt hier für die Rheinschiene angewendet werden soll. Aber das ist im Moment noch eigentlich wenig greifbar. Also man setzt sich mit den Dingen auseinander. Ich würde es gerne herunterbrechen hier für die Stadt Bergisch Gladbach. Ich bin sehr froh, dass diese Diskussion über Hamburg entstanden ist. Dort hat nämlich der zuständige Baudirektor oder Bausenator bei zwei Gebieten den Riegel erstmal vorgeschoben. Und die Diskussion, die jetzt entstanden ist, ist eine richtige Diskussion. Da werden wir uns hier auch mit einer auseinandersetzen müssen. Und ich bin der festen Überzeugung, es ist nicht gut und es ist auch nicht richtig, dass wir jetzt in kürzester Zeit die verbliebenen Flächen, die wir durch den Regionalplan zur Verfügung haben, Stichwort auch Flächennutzungsplan, zubauen. Dann bleibt nämlich an Zubaufläche im Gewerbe und für den Wohnungsbau in der Zukunft nichts mehr. Also Stichwort ist hier richtig der Weg Innenverdichtung. Das sehe ich auch so. Und man muss sich auch in die Geschossigkeit stärker reingehen. Das sind übrigens Dinge, die auch in den 20er Jahren exzellent im Städtebau schon betrieben wurden. Wir müssen hier also das Rad nicht neu erfinden, sondern, glaube ich, können darauf zurückgreifen.
Gut, ja, Geschossigkeit, darf ich dann nochmal ganz schnell nachfragen. Was konkret meinen Sie damit?
Also da muss man natürlich sorgfältig und genau schauen, weil ich kann natürlich nicht zusätzliche Geschossigkeit in jedem Stadtteil hereinbringen. Aber es gibt Bereiche, wo das sicher Sinn macht, wo ich aus der Zweigeschossigkeit oder aus der Dreigeschossigkeit...
Ich muss mal ganz kurz stoppen. Also jemand hat gerade seinen Bildschirm geteilt, der wahrscheinlich nicht beabsichtigt war. Könnten Sie das? Ich kann es gar nicht genau erkennen, wer es ist. Der Bildschirm von D. Heiß wird angezeigt. Wenn Sie den vielleicht das zurückgängig machen könnten. Ich versuche das gerade mal hier. Ja, okay, ich kann Sie auch rausschmeißen. Gut, so, Entschuldigung, Herr Megender, da werden wir wieder.
Also da muss man sicher sehr, sehr sorgsam mit umgehen. Innenverdichtung ja, auch Geschossigkeit mehr. Aber es macht natürlich keinen Sinn, in einer zweigeschossigen Struktur ein vier- oder fünfgeschossiges Gebäude einzubringen. Aber da muss man natürlich mit Augenmerk gucken, wo man nachverdichtet. Und das, es gibt den Vergleich zum Beispiel zwischen München und Köln, beides Großstädte. Wenn man sich die beiden Städte so vor Augen führt, wird man erstmal sagen, eigentlich kein großer Unterschied. Es ist aber so, dass München deutlich höhere Geschossigkeit im Schnitt hat als zum Beispiel Köln. Und wenn man die Stadt sich vor Augen führt, wird man eigentlich nicht sagen, dass das nachteilig ist. Also man hat ja, man assoziiert mit München keine Stadt, wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist Ghettobildung oder das sind irgendwelche Straßenschluchten. Also ich denke auch, das ist in gewissen Rahmen und in bestimmten Stadtbereichen hier auch in Bergisch Gladbach durchaus legitim und da bestehen auch noch Möglichkeiten.
Okay, danke. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Wortmeldungen, sowohl mündlich als auch schriftlich. Ich würde sagen, wir versuchen es mal erstmal mit den mündlichen. Herr oder Frau Wiesner, Sie hatten sich schon von einer ganzen Weile gemeldet. Geht es um dieses Thema nochmal Stadtentwicklung?
Ja, es geht um das Thema Klimaschutz. Ja. Und zwar denke ich, wir haben große Ziele, auch die Stadt Bergisch Gladbach. Sie möchte bis, weiß ich, in 2030 oder 40 klimafrei, CO2-frei sein. Ich vermisse konkrete Maßnahmen, das heißt eine konkrete Roadmap. Ich denke, die Stadt sollte mit Beispiel vorangehen. Meine Frage ist also, gibt es einen Kataster der von der Stadt verfügbaren Flächen und gibt es eine Roadmap, wann, auf welchen Flächen dann in den nächsten Jahren Stück für Stück Photovoltaik zum Beispiel aufgebaut wird?
Ja, danke, Herr Wiesner. Also meines Wissens nach gibt es ein Dachflächenkataster, aus dem erkennbar ist, welche Potenzialflächen für Photovoltaik vorhanden sind. Bin Ihnen dankbar, das ist ein wichtiges Stichwort. Also um das Ziel zu erreichen, dass die Stadt weitestgehend CO2-neutral im Verbrauch sein wird, ist es sicher wichtig, in die Fläche zu gehen. Das war das, was ich vorhin mit Pareto-Prinzip meinte. Sie haben auch völlig recht, dass die Stadt hier mit gutem Beispiel vorangehen sollte und muss. Aber es wird nicht gelingen, wenn, sage ich mal, die öffentliche Hand das alleine macht. Also es wird auch ein ganz wesentlicher Beitrag von der privaten Seite kommen müssen. Denn neben der Industrie sind die privaten Haushalte natürlich eine ganz deutliche Größe beim CO2-Verbrauch. Das ist einfach so. Und das sind sicher auch Dinge, die die Stadt Bergisch Gladbach allein nicht bewältigen kann. Also wenn ich jetzt das Stichwort sage, zum Beispiel Umstellung bei den Heizungen, weg von Verbrennungsmaschinen fossiler Brennstoffe, dann wird das sicher auch eine Maßnahme sein, die auf Bundes- oder auf Landesebene gefördert werden muss. Das kann die Stadt Bergisch Gladbach gar nicht alleine leisten. Aber was die Stadt sicher machen kann, ist auch diese Informationen, zum Beispiel Dachflächenkataster, wo sind Flächen, wie ist die Ausrichtung, diese Dinge noch transparenter zu machen, dieses Kataster zum Beispiel auszubauen. Es gibt noch verschiedene andere Geoinformationsbereiche, die zusammen Zusammenhang mit dem Klimaschutz wichtig und gut sein können. Stichwort zum Beispiel Grünvernetzung könnte auch ein Thema sein. Da setze ich schon große Hoffnung auf die GIS-Informationssysteme, dass die noch deutlich besser werden, dass die besser zugänglich sind und auch besser handhabbarer sind. Ein weiterer ganz wichtiger Gesichtspunkt ist da in dem Zusammenhang für mich die E- und Wasserstoffmobilität. Wir alle haben Autos, mindestens ein Auto, und die werden mit Verbrennungsmotoren betrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, auf dem flachen Land ist das vielleicht nicht so das Thema. Da sagt einer, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto, weil ich die Möglichkeit habe, das Auto vor meiner Haustür zu parken und zu betanken. Das haben wir hier in der Stadt nicht. Also wenn ich in der Stadt wohne, in der dritten oder vierten Etage, dann werde ich mir fünfmal überlegen, mir ein E-Auto anzuschaffen, wenn ich nicht weiß, wo ich es parken kann und wo ich es betanken kann, ja. Und ich habe wahrscheinlich auch kein Interesse daran, mir mit fünf anderen abends dann mich um die verfügbare Tankstelle zu kloppen. Das werden sich die Leute sehr sorgfältig überlegen. Aber wenn es gelingt, über die Stadt flächendeckend eine Ladeinfrastruktur zu legen, und das wäre auch zum Beispiel ein wesentliches Ziel von mir, über die Stadt eine Ladeinfrastruktur zu legen, dann werden viele Leute, wird es ihnen leichter fallen, zu sagen, ich entscheide mich für ein E-Auto und ich verkaufe oder gebe mein Auto mit Verbrennungsmotor ab. Nächster Punkt hatte ich gerade noch genannt, Wasserstoffmobilität. Auch das ist für mich ein wichtiger Gesichtspunkt. Im privaten Bereich mag es vielleicht sein, dass die E-Mobilität sich durchsetzt. Bei größeren Fahrzeugen, Bussen zum Beispiel, ist es so, dass Wasserstoff durchaus eine Alternative darstellen kann. Die Wupsi hier ist in dieser Richtung auch am Überlegen, wie das geht. Und hier gilt es natürlich auch, zu einer größeren, flächendeckenderen Versorgung mit Wasserstofftankstellen zu kommen. Da ist immer die Frage, wer ist zuerst da, die Henne oder das Ei nicht. Also man wartet darauf, was der andere macht. Das sind sicher Bereiche, wo die Stadt vorangehen muss.
Ich würde gerne zum Thema Photovoltaik, wo Sie mit dir gerade angefangen haben, noch eine Frage nachreichen, die schriftlich jetzt reinkam von Roland Hochhaus. Und auch einen sehr grundsätzlichen Hintergrund hat. Wenn man das Ziel hat, mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bekommen, wäre es für Sie denkbar, das auch als Pflicht zu machen bei Neu- und Umbauten, oder geht es nur über Anreize?
Ja, also wir haben natürlich, das ist so eine Sache immer mit der Pflicht. Da kann man den einen für sich einnehmen, aber man kann auch sehr viele damit gegen sich aufbringen. Also ich glaube, das muss mit Augenmaß geschehen und es muss parallel auch kommuniziert werden. Also ich glaube, die Menschen und Bürger sind schon einsichtig, aber es muss kommuniziert werden. Und es muss sich auch in dem Denken der Menschen die Erkenntnis durchsetzen, dass ein weiter so wie bisher nicht funktionieren wird. Ich denke insbesondere an diejenigen unter uns, die Kinder haben, dazu gehöre ich auch. Dann ist man gezwungen, weiter zu denken. Und man kann ja jetzt schon ahnen, anhand der klimatischen Veränderungen und der Folgen, dass es eben so nicht weiter funktioniert. Also wie kann das gehen? Man hat ein Instrument, Bauleitplanung. Man könnte natürlich schon im Bereich der Bauleitplanung, also über dort, wo wir Bebauungspläne aufstellen, in diese Bebauungspläne in Teilbereichen festlegen, dass dort Photovoltaik zwingend ist. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch überlegen, zu prüfen, sowas im Bild in einem größeren Bereich über eine Satzung festzulegen. Man kann es aber auch bei Vorhaben mit privaten Investoren über einen privatrechtlichen Vertrag fixieren, indem man sagt, du kriegst die von der Stadt begehrten Grundstücke oder anderen Dinge, wenn du bereit bist, hier zum Beispiel die Gebäude mit Photovoltaik auszustatten. Also da gibt es verschiedene Instrumente und Möglichkeiten, und da wird man sicher auch verstärkt darüber reden müssen. Was mir ein besonderes Anliegen ist, auch bei Neubauvorhaben, zum Beispiel neue Supermärkte und so weiter, das sind ja alles große Flächen, neue Gewerbeobjekte. Da bietet es sich natürlich förmlich an, diese Flächen mit Photovoltaik auszustatten. Das ist aber auch ein Stück Überzeugungsarbeit, den Investor davon zu überzeugen, dass er daraus ja auch Nutzen zieht. Er zieht insofern daraus Nutzen, dass er einfach über einen CO2-neutralen Weg Energie gewinnt. Er zieht aber auch Nutzen daraus, indem er seine Marke und sein Produkt lang- und mittelfristig attraktiver macht. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, je stärker der Klimawandel wird, zunehmend darauf achten werden, wo sie einkaufen und was sie einkaufen. Sie werden zunehmend darauf achten, wie das Produkt hergestellt wird, ob es umweltverträglich hergestellt wird. Und sie werden auch darauf gucken, in welches Geschäft sie gehen. Und sie werden sicher in das Geschäft mehr gehen, wenn sie sehen, da werden, ist auf dem Dach eine große Photovoltaikanlage, da ist eine begrünte Fassade, da ist der Parkplatz mit Bäumen besetzt, da sind vielleicht noch andere Ausgleichsmaßnahmen und dann wird sich für dieses Produkt und für diesen Markt entscheiden. Und ich glaube, das ist auch noch gar nicht so erkannt. Das muss noch viel stärker verankert werden und dafür, das ist sicher auch Aufgabe der Verwaltung und auch von mir in Gesprächen dafür zu werben.
Ja, danke. Die nächste auf der Rednerliste ist Frau Kurz.
Ja, hallo Herr Migenda. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Doro Kurz. Ich bin auch Architektin und habe ebenfalls wie Sie 20 Jahre in der Bauverwaltung in Bergisch Gladbach gearbeitet und bin seit einem Jahr jetzt in Ruhestand. Wir haben uns gerade verpasst. Aber das ist jetzt nicht der Grund meines Aufrufs. Ich habe ehrenamtlich vor 8 Jahren mit vielen anderen zusammen den Verein Miteinanders gegründet. Das ist ein Verein zur Förderung neuer Wohnformen in Bergisch Gladbach und Region. Wir zielen darauf hin, möglichst einige Mehrgenerationenwohnprojekte in dieser Stadt zu etablieren und haben es jetzt nach 8 Jahren Gott sei Dank geschafft, einen ersten Bauantrag liegt bei Ihnen im Moment in der Bauaufsicht und ich hoffe, dass der bald genehmigt und dann noch umgesetzt wird. Aber ich würde gerne wissen, wie Sie zu diesem Thema stehen.
Ja, Frau Hockhoff, also das, Sie haben gerade gesagt, 20 Jahre sind Sie da gewesen, Glückwunsch, jetzt sind Sie auf wohlverdienten Rente oder Pension. Ich werde bei der Stadt Bergisch Gladbach diese Zeit leider nicht schaffen, mit Sicherheit nicht. Dafür bin ich dann schon zu alt. Aber ich stehe diesem Thema sehr, sehr offen gegenüber und ich kann Sie nur herzlich einladen, in der nächsten Zeit mal zu mir zu kommen oder dass wir uns per Video vereinbaren und uns näher kennenlernen. Dann können Sie mir über dieses Projekt bitte mehr erzählen, weil ich das glaube, das ist sehr hoch, das ist wirklich hochinteressant. Stichwort Mehrgenerationshaus, bin ich überzeugt, dass wir das stadtteilbezogen sicher an mehreren Stellen tun sollten. Es gibt auch noch vielleicht, das werden Sie sicher kennen, Stichwort Demenshaus, auch diese Dinge. Da bin ich total offen für und da sollten wir uns einfach in nächster Zeit weiter austauschen. Und dann können Sie mir auch sagen, wo der Bauantrag ist und dann werde ich da auch nochmal vertiefter drauf gucken, dass wir den auch möglichst rasch dann hoffentlich einer Genehmigung zuführen. Aber das sind die richtigen Projekte. Das finde ich auch das Interessante. Das ist das Gleiche auch in der Innenstadt. Wir haben ja früher die Dinge alle miteinander, die haben wir getrennt. Also das war ja die Idee von Le Corbusier. Die Stadt muss ihre Funktionen trennen. Wir haben den Verkehr, wir haben das Wohnen, wir haben das Arbeiten. Das Mittelalter hat das ganz anders gehabt. Das hat das eigentlich in der Stadt alles drinne gehabt. Das war miteinander eng verwoben als eine Gemeinschaftseinheit. Das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass die Stadtmauer drumherum war und die Menschen sich innerhalb der Stadtmauer dort auch dann nur quasi leben und bewegen konnten. Das ist natürlich jetzt mit diesem in die Fläche gehen, ist das vollständig aufgehoben worden mit allen nachteiligen Wirkungen, die wir mittlerweile kennen. Wir sehen auch mittlerweile, dass es für die Innenstädte, gerade auch jetzt in Zeiten Corona beschleunigt wirklich diese Entwicklungen, dass wenn wir jetzt wollen, dass die Innenstädte nicht weiter ausbluten und veröden, dass wir diesen Funktionsmix, den müssen wir wiederherstellen. Und Ihr Mehrgenerationshaus ist ja auch nichts anderes als ein Mix von mehreren Generationen. Also ich finde diese Ideen sehr gut, diese Dinge im Größeren, also in der Stadt selber, in der Vermengung der Funktionen wieder wohnen, arbeiten, kurze Wege, Erlebnisräume. Ja, ich muss nicht irgendwo hinfahren, um Kultur zu erleben, sondern ich habe es quasi idealerweise vielleicht im Kleinen auch vor der Haustür. Ja, dieses Miteinander und das natürlich bis in bestimmte Wohnformen hineinzubringen, ist sicher ein guter und richtiger Weg.
Ja, herzlichen Dank. Ich melde mich gern bei Ihnen.
Bitte.
Der nächste auf der Rednerliste ist Michael Schubeck. Oder ist es zum gleichen Thema? Bitte.
Ein anderer Aspekt. Ich wollte nämlich noch mal aufgreifen, was Sie eben sagten, dass viele Einfamilienhäuser gerade von älteren Leuten einzeln bewohnt werden, während Familien die Schwierigkeiten haben, Wohnungen oder Häuser zu finden. Und im Grunde, wenn ich attraktive Angebote wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser in der Innenstadt hätte, wird das ja auch helfen, zu einer Entspannung beizutragen, dass dann Einzelpersonen aus ihren großen Einfamilien, Reihenhäusern oder was auch immer ausziehen und Platz freimachen für Familien und insgesamt für eine gesamte Kommune das zu einer besseren Nutzung der Flächen führen könnte. Also insofern würde ich die Idee von der Doro Kotz da gerne auch mit unterstützen, unter diesem Aspekt allerdings dann.
Danke. Richtig. Das sind natürlich kleine Schritte, die werden auch ihre Zeit brauchen. Aber auf der anderen Seite sind es vielleicht auch Beispiele, die sich dann durchsetzen und Mut machen. Wir müssen ja irgendwie mit diesen Gebieten aus Einfamilienhäusern in der Zukunft umgehen, die sowohl von ihren Bewohnern oder von der Struktur zunehmend veralten, als auch natürlich von der Gebäudesubstanz. So, die sind ja nun mal da. Und wie geht man damit um? Es gibt da schon interessante Ansätze. Zum Teil sind natürlich auch aus der Zeit, als die Gebäude errichtet wurden, die Grundstücke noch sehr groß. Meistens wollen die Leute heute gar nicht mehr so große Grundstücke, weil die natürlich dann auch entsprechend gepflegt werden müssen. Man kann sich natürlich auch zum Teil große Grundstücke gar nicht mehr leisten, weil Bauland entsprechend teuer geworden ist. Aber es gibt gute Beispiele, wie man zum Beispiel solche Siedlungen, die in die Jahre gekommen sind, wie man zwischen den älteren Häusern zubaut und dort auch in einem Miteinander junge Familien mit den älteren Menschen dort in Verbindung bringt. Das sind im Moment sicher Modellversuche oder Modellprojekte. Meines Wissens nach gibt es das noch nicht in der großen Fläche, aber ich glaube, der Druck wird durch die zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft und auch durch die Verknappung von Grund und Boden, vielleicht auch schlicht und ergreifend in den Ballungsräumen durch Unbezahlbarkeit zunehmen, dass wir solche Lösungen versuchen zu finden und zu praktizieren. Und ich bin bei Ihnen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Mensch, dem es vielleicht jetzt noch schwerfällt, seine liebgewonnenen vier Wände zu verlassen, dass der gar nicht mehr dann ins Altersheim geht, sondern dass er durch so einen neuen Generationsmix vielleicht da auch eine Alternative drin sieht. Das wird sicher nicht für jeden gelten, aber wenn es jeder Fünfte zum Beispiel oder der Zehnte ist, würde das ja auch schon Entspannung bringen.
Herr Megenda, zu den Problemen oder zu den Defiziten, die es seit den vergangenen Jahren gibt, dieser Siedlungsdruck, dieses Phänomen des Speckgürtels rund um Köln, ähnlich wie um München herum. Dazu ist jetzt ja noch was dazugekommen mit der Pandemie, noch mal wieder ein ganz neues Verständnis davon, wie sich Städte, wie sich auch gerade Innenstädte in der Zukunft verändern, entwickeln müssen. Haben Sie da schon eine Idee, was da auf uns zukommt in den nächsten 15, 20 Jahren und vor allen Dingen, was das für eine Stadt wie Bergisch Gladbach bedeutet, die ja im Prinzip attraktiver geworden ist gegenüber jetzt zum Beispiel Köln, also noch attraktiver geworden ist?
Ja, also Bergisch Gladbach, glaube ich, hat schon eine sehr gute Grundlage. Also man kann jetzt ein bisschen despektierlich sagen, wir liegen ja im Speckgürtel von Köln, das mag der ein oder andere auch so sehen. Gleichwohl ist es eine eigenständige Stadt mit Charakter und die Grundstrukturen hier sind an sich gut angelegt. Ich bin der festen Überzeugung, Corona ist im Grunde ein Katalysator. Corona beschleunigt Entwicklungen und Dinge, die sich ohnehin schon abgezeichnet haben, die auch so gekommen wären. Nur Corona beschleunigt jetzt diese Entwicklungen. Durch die Notwendigkeit, dass die Menschen abgesondert voneinander sind, dass wir nicht mehr unseren üblichen Einkaufs- und Freizeitverhalten nachgehen können, hat der Onlinehandel und das Internet nochmal zusätzlich einen immensen Aufschwung erlebt. Und wenn Sie sehen, sage ich mal, die Geschäfte, die sind wirklich am Krauchen und da werden sicher viele sein, die um ihre Existenz bangen. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt zuletzt gesehen, dass Amazon und andere Internetriesen gigantische Gewinne einfahren. Da kann man jetzt sicher nicht sagen, das sind die Amerikaner, sondern die Amerikaner sind in diesem Bereich einfach pfiffig und schlau und haben diese Entwicklung auch geschäftsmäßig erkannt. So, und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Wir werden den Internethandel, das bringt nichts, den zu verteufeln, der ist aus der Welt nicht mehr wegzubringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Innenstädte schon eine gute Chance haben, zumindest die Kernbereiche zu überleben. Und Bergisch Gladbach sehe ich hier insoweit gut aufgestellt, weil wir nach wie vor eine interessante Gebäudesubstanz haben. Also in der Stadt ist wohl im Zweiten Weltkrieg nicht so viel kaputt gegangen, Gott sei Dank, wie im benachbarten Köln. Und das sieht man natürlich auch in der Stadtstruktur heute noch und die zentralen Bereiche, auch von jetzt mal nur die großen Ortsteile zu nennen, Beensberg und Bergisch-Gladbach-Mitte, aber auch Schildgen und die anderen kleineren Bereiche sowieso, Refrath auch, obwohl es sehr modern ist, haben durchaus eine städtebauliche gute Grundstruktur. Und es muss gelingen, die Atmosphäre in diesen Bereichen zu stärken, das Individuelle und das Unverwechselbare in diesen Bereichen zu stärken, um sie wieder stärker zu Begegnungszentren zu machen. Also ich glaube, die Menschen werden aus dem Gefühl heraus dahin gehen, wo sie das Gefühl haben, hier ist eine gute Atmosphäre und dort auch einkaufen zukünftig. Also ich glaube, auch die Geschäftsleute sind gut beraten, wenn man jetzt, wenn die Krise erstmal, wenn man aus dem Gröbsten raus ist, aber dann nicht einfach so weitermacht wie bisher, sondern wir müssen uns alle miteinander überlegen, wie die Gesamtheit der City mehr Atmosphäre kriegt. Also sage ich mal, nicht nur ein Wohlfühlgefühl, sondern auch ein, also das ist wie so eine Oase, in die man gerne eintaucht. Also dazu gehört jetzt nicht nur allein das Shoppen, das wäre zu wenig, sondern es muss auch Bereiche geben, in denen man einfach gut sitzen kann, in denen man sich hinsetzt, eine Zeitung liest, in der man einen Kaffee trinkt, in der man guckt, wie Leute flanieren, in der vielleicht auch halböffentliche Nutzung drin sind. Stichwort Bibliothek zum Beispiel. Gibt es tolle Beispiele aus Skandinavien, wie die diese Bereiche viel zugänglicher, viel transparenter gemacht haben. Warum muss eine Bibliothek, also ein Bücherladen sein? Warum ist da nicht ein Café zusätzlich mit drin? Oder warum ist im Schulladen nicht eine andere Nutzung drin? Ja, kreativer über diese Mischungen nachzudenken, um letztlich einen Ort zu erzeugen, wo man Erfahrung hat, wo man sich begegnen kann. Und ich glaube, das ist das, was man dem Internet-Einkauf entgegenhalten kann. Der Internet-Einkauf wird irgendwann auch in diese Richtung stärker gehen, spätestens wenn es sogenannte virtuelle Welten gibt. Das wird aber noch eine Weile dauern. Aber ich glaube, dieses Erfahren, diese Atmosphäre einatmen, die spüren über den ganzen Körper, das ist etwas, was wir auch bei der Betrachtung der Innenstädte stärker berücksichtigen müssen, dass es wieder gelingen muss, auch alte Bausubstanz zu stärken, nicht zuzukleistern mit Plastikreklamen. Also wenn Sie sich die Gebäude mal angucken, dann haben Sie das Gefühl, dass die sind ja amputiert. Im unteren Bereich haben Sie moderne Geschäfte, modern in Anführungszeichen, mit einer Leuchtreklame, die komplett über die gesamte Breite das Gebäude abschnürt. Und oben drüber haben Sie plötzlich einen Gründerzeitbau. Oben und unten, das hat miteinander nichts mehr zu tun. Und wenn es gelingt, hier wieder Stärke, das miteinander zu verzahnen, dass der Kunde eben das Gefühl hat, er kommt jetzt auch irgendwie in eine Welt hinein, die ihn berührt und nicht nur über das Produkt und den Kommerz und die üblichen Verdächtigen, die er überall findet, der Taco und der Netto, und die sehen überall alle gleich aus. Ja, warum soll man dann in Bergisch Gladbach einkaufen? Ja, was macht die Stadt hier unverwechselbar? Die Kette, die überall gleich aussieht, nein, da kann ich auch nach Köln fahren, da habe ich mehr Ketten drumherum. Nee, es muss etwas sein, dass die Leute hier in Bergisch Gladbach sagen, das finde ich nur hier oder in jeder anderen Stadt, muss das gelingen. Also ich glaube, wenn das gelingt, dann haben wir auch eine gute Chance, dem Internet Paroli zu bieten.
Wir haben gerade diese Themen, die Sie jetzt angeschnitten haben, sehr, sehr intensiv diskutiert in den letzten 2 Jahren in Beensberg vor allen Dingen. Dazu gibt es auch eine schriftliche, sehr kurze Frage, die Sie vielleicht auch ganz kurz beantworten können mit Ja oder Nein. Kann Beensberg wieder eine Fußgängerzone bekommen?
Da kann ich nur meine persönliche Meinung zu abgeben, weil dazu habe ich echt zu wenig mit der Bürgerschaft mich bisher ausgetauscht, mit der Kaufmannschaft oder mit der Politik. Meine persönliche Meinung ist ja.
Mhm. Gut, interessante Aussage. Ich nehme an, Sie haben sich das Konzept Beensberg, Schlossstraße, integriertes Handlungskonzept angeschaut, auch die Problemzonen, sage ich jetzt mal, die es da gerade noch gibt. Haben Sie da schon einen Eindruck, dass Sie was dazu sagen können? Läuft das in die richtige Richtung, so wie Beensberg jetzt umgestaltet wird, die Einkaufsstraße von Beensberg, wie sie gerade skizziert hat, wie es in Zukunft sein sollte?
Also ich glaube, ich würde diese, die, das, den, das, die Fußgängerzone oder die den Einkaufsbereich, den würde ich erweitern um das Fahrrad. Ich glaube, dass es stärker gelingen muss, in diese Bereiche durchaus das Fahrrad so reinzubringen, dass es natürlich ein gutes und verträgliches Miteinander mit den Fußgängern gibt. Ich sehe aber nicht mehr die große Zukunft des Automobils. Das Automobil, da haben wir uns viel zu sehr drauf fixiert, nimmt immer mehr Platz, auch öffentlichen Raum in Beschlag, auch Raum der Begegnung und der Atmosphäre, die ich gerade versucht habe zu fassen und zu beschreiben, nimmt das Automobil in Beschlag Die Fahrzeuge werden immer größer. Es gibt ja auch den Begriff der Stadtpanzer. Und diese Flächen, die stehen einfach nicht mehr zur Verfügung. Also man hat ja selbst in den innerstädtischen Bereichen mittlerweile Mühe, über einen Gehweg zu gehen, geschweige denn dort die Chance, irgendwie einen Bereich zum Verweilen für ein Café oder sonst was aufzubauen, weil das absolut autodominiert wird. Und wir räumen dem Auto eine Vormachtstellung ein, der unser Leben bestimmt, der nicht mehr gerechtfertigt ist und auch in keinem Verhältnis steht. Und die Kosten dafür, die dadurch entstehen, durch die Bereitstellung der Flächen für die Fahrzeuge, sei es die Verkehrsfläche selber, wo das Fahrzeug bewegt wird, die meisten Flächen werden aber in Anspruch genommen durch das geparkte Fahrzeug und die meiste Zeit auch, die stehen in keinem Verhältnis mehr zu dem Nutzen, den wir daraus ziehen. Und wenn ich dann noch die gesundheitlichen Belange hinzuziehe, dann kippt diese Bilanz noch stärker. Also ich glaube, wir werden Mittel und Wege finden müssen, das Auto ein Stück weit aus der Stadt zurückzutrennen. Ich sage nicht, dass es aus der Stadt verschwinden muss. Das wäre wieder eine Rosskur. Darum geht es nicht. Aber es kann nicht sein, dass wir sagen, unsere Innenstädte funktionieren nur, indem es sichergestellt ist, dass die Leute mit dem Auto bis ans Geschäft fahren können. Also es gab damals einen Riesenaufschrei durch die Republik, als die ersten Fußgängerzonen entstanden sind. Das haben die Geschäftsleute auch gesagt, das ist der Tod der Geschäftswelt. Das Gegenteil war der Fall gewesen. Also man muss es sich aber natürlich immer im Einzelfall anschauen, auch die Schlossstraße. Jede Einkaufsstraße hat ihr Spezifikum. Wenn ich mir die Schlossstraße so angucke, dann gibt es sicher gute Maßnahmen. Es sind aber auch natürlich Missstände auch in den Gebäuden oder an den Gebäuden selber da. Die kommen zum Teil recht desolat daher. Und wenn ich über Atmosphäre und Einkaufs- und Freude rede, dann geht es ja nicht nur darum, jetzt möglichst schnell in Geschäfte rein und raus zu gehen, sondern ich möchte den Kunden ja vor Ort halten. Er soll ja möglichst lange dort bleiben. Er soll dort einen Kaffee trinken, er soll dort einkaufen gehen, er soll seine Zeitung besorgen. Er soll, ich weiß nicht was, vielleicht noch ins Kino gehen, wenn es eins gibt. Und das gelingt doch nur, indem ich den Kunden dort möglichst lange halte. Also wie geht das? Doch nicht, indem ich ihnen sage, spring ins Auto rein, raus, sondern fährst du wieder nach Hause. Also es muss gelingen, dem Kunden auch im öffentlichen Raum Bereiche zu geben, wo er gerne verweilt, wo er sich wohlfühlt, wo er Sehen haben will.
Gut, ja, interessante Antwort, vor allen Dingen eben halt bezogen auf Beensberg, wovon das ja ausging. Das heißt also auch in der neuen Schlossstraße sehen Sie eigentlich noch zu viel Platz für das Auto und zu wenig Platz für Begegnungen.
Ja.
Gehen wir aber weiter zum nächsten Thema. Herr Buslau, bitte. Oliver Buslau.
Eigentlich. Ja, ich, meine Frau möchte gerne was fragen.
Ja, ich finde ihre ganzen Ansichten über Atmosphäre und dass man sich wohlfühlt und dass man sich wieder trifft, also wenn mal Corona vorbei ist, finde ich wunderbar und da bin ich ganz bei Ihnen. Leider haben wir da ja meines Erachtens in Bergisch Gladbach Mitte einen totalen Rückschritt erlebt, seit ein paar Jahren. Es wurde alles zubetoniert, was früher mal der sogenannte Forumspark war, wo es eine Rasenfläche mit großen alten Bäumen gab, mit Bänken. Ist inzwischen also auch irgendwie eine Betonfläche, wo man sich in den jetzigen heißen Sommern überhaupt nicht mehr aufhalten kann. Also ich finde diese Fußgängerzone wirklich turned einen up. Also da mag man nicht mehr hingehen, abgesehen davon, dass es wie gesagt in den heißen Sommern auch irgendwie kaum noch erträglich ist, denn die Bäume sind auch nicht mehr da, beziehungsweise neu gepflanzte Bäume sind ja auch, brauchen ja viele, viele Jahre, bis sie denn mal Schatten oder auch CO2-mäßig helfen können. Haben wir da irgendwie eine Chance, dass man da nochmal vielleicht ein bisschen was ändert oder so in Richtung der früheren Zustände mit ein bisschen mehr Wiese im Forumspark oder so kommt?
Also Entsiedlung, meinen Sie?
Bitte?
Entsiedlung.
Genau. Und vielleicht auch wieder ein paar Bäume, die ein bisschen Schatten spenden oder ja. Also der Forumspark, den finde ich persönlich am allerschlimmsten, ein Rückbau, ja.
Ja, also man muss natürlich feststellen, dass die Fußgängerzone ja relativ neu ist.
Ja, das ist,
ja, genau. Und das ist natürlich auch mit einer politischen Mehrheit erstmal so beschlossen worden. Also das muss man sich natürlich sehr genau ansehen. Ich bin nie Freund davon, rein in die Buchs, raus aus der Buchs. Prinzipiell die Fußgängerzone insoweit gut, dass sie Raum geschaffen hat. Also sie ist ein gutes Stück davon weg, wie man das ja an vielen anderen Fußgängerzonen kennt. Die sind zugerammelt und zumöbliert mit Bänken und mit Mülleimerchen und mit Laternchen und mit Brunnen. Das ist hier in Bergisch Gladbach nicht. Das finde ich auch prinzipiell erstmal sehr erfrischend. Was mir natürlich schon aufgefallen ist, ein Detail, die haben in den Bäumen, wenn man sich ein Baumschild dieser Bäume anguckt, und dann ist das tatsächlich ein Meter mal. Also ich frage mich da wirklich, wie ein Baum die Umgebung überleben können. Also,
ja. Herr Migenta, darf ich mal kurz stoppen? Wir hören Sie jetzt gerade nur sehr mit Aussetzern. Ich weiß nicht, ob Ihr iPhone schwächelt oder ob Sie vielleicht einfach nochmal neu ansetzen. Es ging gerade um die Baukronen und danach war die Umgebung auch ein bisschen verstört. Ja, ich glaube, das ist auch noch Leute, die das Mikrofon anhaben. Es könnten Störgeräusche geben. Wenn Sie mal gucken, dass Sie Ihr Mikrofon ausgestellt haben, dann verstehen wir Herrn Migenta umso besser.
Etwas älteren Herrn mit Bart.
Ja, ich habe mich gesperrt. Jetzt soll es funktionieren.
Ja, besten Dank. Also ich hatte ausgeführt, dass ich die Fußgängerzone prinzipiell schon gut und frisch finde, weil sie, sage ich mal, jetzt auch nicht so übermöbliert ist. Das empfinde ich persönlich als gut. Es ist natürlich viel Betonfläche, die da ist. Also was mir schon aufgefallen ist, ist bei den neu gepflanzten Bäumen, dass die Baumschilde dort sehr, sehr klein sind. Die sind wirklich einmal ein Meter, ein Quadratmeter. Also weniger geht eigentlich gar nicht. Da gebe ich natürlich dem Baum wenig Möglichkeit, sich überhaupt zu entwickeln. Und da muss der Baum schon ein ziemlicher Überlebenskünstler sein. Also das wäre aus meiner Sicht eigentlich ein Punkt, wo man, ohne jetzt die Fußgängerzone anzupacken, das will ich auch gar nicht, aber wo man den Bäumen schon mehr Luft geben muss, damit sie sich überhaupt entfalten können. Ich glaube aber, dass diese Entwicklung, dass man viele Dinge da auch nochmal in der Stadt überdenken wird und muss, Stichwort ist Neudeutsch Hitzeresilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Hitze stärken. Wir wissen aus den letzten Sommern, dass die wirklich zum Teil unerträglich warm geworden sind. Und wir wissen auch, dass alle versiegelten Flächen diese Entwicklung noch befeuern. Es muss also schon, wir müssen uns schon überlegen, wo kann man Flächen entsiegeln? Und man würde ja der Fußgängerzone oder den Bereichen auch um den Konrad-Adenauer-Platz möglicherweise keinen Abbruch tun oder das Konzept damit über Haufen werfen, wenn man hinginge und Teilbereiche dieser Flächen wieder entsiegelt und vielleicht auch stärker begrünt. Das halte ich für durchaus denkenswert und gut. Und da müssen wir auch hinkommen, denn wenn wir wollen, dass die Menschen auch im Sommer sich gerne in der Stadt aufhalten, dann wird das sicher nicht gelingen, unter dem man diesem winzigen Bäumchen sitzt, weil das wird im Sommer unerträglich sein. Und das hat dann auch nichts mit südländischem Flair zu tun, sondern da werden die Leute einfach nur schlicht und ergreifend flüchten. Also von daher besteht da sicher Bedarf, in den Städten Flächen auch zu entsiegeln, Flächen einer natürlichen Verdunstungsfeuchte wieder zuzuführen. Und das geht nur, indem man dort eben Erde hat und indem man dort Pflanzen hat. Und Bäume sind da perfekt. Bäume sind die perfekten Luftbefeuchter, sind die perfekten Luftfilter. Also die Tagesleistung eines großen Baumes an Luftfilterung, an Sauerstoffproduktion, an Luftbefeuchtung ist gigantisch.
Gut, Herr Migenta, danke. Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Herbst. Oliver Herbst, bitte.
Ja, Herr Migenta. Mich interessiert, wie Sie es schaffen wollen, dass auch Menschen mit einem Durchschnittseinkommen das wunderbare Klima in Bergisch Gladbach, was wir bald haben werden, genießen können. Was beabsichtigen Sie denn für bezahlbare Mieten zu tun?
Ja, für bezahlbare Mieten hat die Stadt nur sehr bedingten Einfluss. Heute, das ist interessant, was Sie sagen, Herbst, wir haben heute auch in großer Runde genau über dieses Thema unter anderem mit gesprochen. Da war aber Tenor gewesen. Da war im Grunde das Spannungsfeld, was müssen wir bauen, damit die Preise hier stabil gehalten werden oder im Idealfall sinken. Und einer der Redner hat das schöne Beispiel gebracht, das ist wie so ein Wasserstrom aus dem Wasserrückhaltebecken, das überläuft und ich stelle mich mit ein paar Eimer Wasser daneben und versucht, diesen Strom irgendwie aufzufangen. Und so verhält es sich im Grunde auch mit unserer Bautätigkeit. Also es wird ja hier in Bergisch Gladbach schon sehr viel gebaut. Es entstehen sehr viele Wohneinheiten. Ich bin aber trotzdem sicher, dass das nicht reichen wird, die Preise moderat zu halten. Ein Steuerungsinstrument kann natürlich sein, das ist der soziale Wohnungsbau oder der geförderte, öffentlich geförderte Wohnungsbau. Da muss man natürlich auch sagen, in den vergangenen Jahren, ich weiß nicht, wie es hier in Bergisch Gladbach war, aus Köln weiß ich natürlich, da gibt es große Wohnungsbaugesellschaften. Und wir haben leider in den vergangenen 20 Jahren den Fehler begangen in allen großen Ballungsräumen, dass Sozialwohnungen für ein Appel und ein Ei verkloppt wurden, ja, privatisiert wurden. Also eigentlich wirklich kann man da nur den Kopf schütteln. Es war eigentlich damals schon absehbar, was das für katastrophale Folgen haben wird. Heute gehen ja manche Kommunen wieder hin und kaufen diese Wohnungen, die sie damals für ein Appel und ein Ei verschleudert haben, zu horrendem Geld wieder zurück, um dieser Entwicklung, muss ich ja schon fast sagen, verzweifelt entgegenzuwirken. Also ich halte fest, wir werden gar nicht so viel hier bauen können, um die Preise so weit abzufedern. Also ich denke, es wird sozialer Wohnungsbau wird ein Instrument sein, um hier gegenzuhalten. Wir müssen zumindest versuchen, dass der Wegfall von Sozialwohnungen, die aus der sozialen Bindung entfallen, durch einen entsprechenden Zubau zumindest in der Waage gehalten werden. Ich glaube aber, dass in der Rheinschiene die Preise absehbar weiter steigen werden. Das werden wir nicht verhindern können. Und wie man dem natürlich auch sozial begegnet, auch insbesondere für Familien und für Menschen mit geringen Einkommen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, da habe ich kein Patentrezept.
Es ist ja in den vergangenen Kommunalwahlkampf hier stark diskutiert worden, dieses Thema insgesamt einer der Vorschläge war es, die bestehenden Supermärkte, Flachbauten zu überbauen, Parkhaus, also unten vielleicht auch ein Parkhaus zu bauen, etwa an den S-Bahn-Stationen und dort bezahlbaren Wohnungsraum zu schaffen. Halten Sie so etwas für realistisch und auch in einem Umfang, der relevant wäre zumindest?
Ja, absolut, Herr Watzlawick. Das war das auch, was ich vorhin meinte. Wir wollen und sollen in die Geschossigkeit gehen. Das gilt zum einen, Sie haben das Stichwort Supermarkt genannt. Nach wie vor ist das Gewerbe sowohl in der Produktion als auch gegenüber dem Endverbraucher der Philosophie verhaftet, bloß nicht in die zweite Ebene gehen. Auch der Supermarkt funktioniert natürlich besser in einer Ebene. Das kennen wir aus jedem Warenhaus. Unten in der Erdgeschossebene sind die Produkte oft untergebracht, die eben eine schnelle Kundschaft und schnellen Wechsel haben. Das versucht man nach Möglichkeit zu vermeiden. Aber ich glaube, wir kommen da gar nicht umhin, auch in dieser Richtung kaufen und verkaufen neu zu denken und Gewerbe. Also man wird sicher gute Möglichkeiten finden, auch ein Kaufhaus wieder über mehrere Geschosse zu entwickeln. Im Moment scheint die Zeit dafür noch nicht reif zu sein, aber ich glaube, sie wird und sie muss auch wieder kommen. Ich hatte zuletzt in Wismar, glaube ich, da steht das Mutterhaus von Karstadt, einer seinerzeit ein wunderschönes altes Kaufhaus. Da ist man hingegangen und hat im Grunde alles, was dieses Kaufhaus mal schön gemacht hat, das hat man im Grunde zugekleistert. Man hat Lufträume gehabt, die hat man zugebaut, um nochmal zusätzlich Verkaufsfläche zu gewinnen. Und alles eigentlich, was den Charme dieses Kaufhauses ausgemacht hat, dass man mal über mehrere Etagen nach oben blickt, dass sich Geschosse verzahnen, dass dort auch Erlebnisräume, das ist das Stichwort wieder, dass dort Erlebnisräume entstehen und dadurch auch ein Mehrwert entsteht und der Kunde vielleicht dann unterm Strich vielleicht dann doch zumindest nicht weniger kauft. Das hat man dort alles wirklich äußerst erfolgreich zugebaut. Und ich glaube, da muss man auch wieder hinkommen. Das andere ist aber auch, wer sagt denn, dass auf dem Supermarkt nicht auch oben drüber wohnend sein kann? Natürlich wird das erstmal negiert, weil man sagt, ja, da kommen Lasten oben drauf und die muss man abfangen und da müssen Stützen gebaut werden und die Stützen verkleinern mir unten wieder die Verkaufsfläche und die stehen im Weg herum. Ja, aber es gibt schon bereits gute Beispiele von Supermärkten, Edeka, Rewe etc., wo oben drüber tatsächlich Wohnen oder auch Kindergärten untergebracht sind. Also gerade in den Ballungsräumen gibt es gute Beispiele und mittlerweile auch mehr gute Beispiele sogar im Ausland als bei uns. Wir sind ja in vielen Dingen da etwas zurückhaltend noch, solche Dinge für uns anzunehmen. Also da gibt es sehr gute Ansätze und ich bin sicher, dass die sich zumindest in den Ballungsräumen, und dazu gehört Bergisch Gladbach eindeutig auch dazu, dass das Lösungsansätze sein können. Und das müssen wir jetzt hier auch denken. Wir haben natürlich auch einige Objekte, die auch hier in Bergisch Gladbach Mitte in die Jahre gekommen sind, auch mit großen Parkdecks. Da wird man sicher über eine Umnutzung nachdenken und dann ist auch sicher legitim, über eine Wohnnutzung in den oberen Geschossen nachzudenken. Ich kann mir gut vorstellen, in so einer Wohnung zu wohnen. Das ist doch fantastisch. Sie sind mitten in der Stadt. Ja, Sie haben oben vielleicht eine schöne Dachterrasse noch, wo Sie irgendwie austreten können oder einen großen Balkon. Sie sind mittendrin und unten drunter haben Sie Gewerbe. Was spricht dagegen? Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Lösungen sehr wirtschaftlich sind, gerade in diesem Mix, über den wir vorhin gesprochen haben, Wohnen, Gewerbe, Arbeiten wieder zusammenzubringen. Da bestehen große Chancen und ich glaube auch, so ein Gebäude lässt sich in der Durchrechnung auch wirtschaftlich abbilden, gerade bei den hohen Preisen im Wohnungsmarkt.
Ich habe jetzt eine Flut von schriftlichen Fragen der Teilnehmer. Versuchen noch mal ein bisschen dran zu arbeiten. Ein Punkt, wo wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen müssen, Mobilität, haben wir vorhin am Rande drüber gesprochen. Eine Gretchenfrage. Ja, Frau Schunder, habt ihr jetzt gesehen? Ich dachte, das wäre erledigt. Sie kommen auch gleich dran. Eine Frage wäre jetzt noch mal zum Thema Mobilität. Und das ist eine Frage, die hier in Bergstadtbach immer sehr, sehr engagiert geführt wird. Wie stehen Sie zum Radverkehr? Ist klar natürlich, Sie stehen positiv zum Radverkehr, von daher will ich das noch ein bisschen erweitern. Es findet hier dann oft so eine Debatte statt, Radverkehr ja, aber er darf nicht zulasten des Autoverkehrs gehen, beziehungsweise wir müssen einen Interessensausgleich finden. Wo sehen Sie diese Balance zwischen Förderung des Radverkehrs und dem Erhalt der Verkehrsinfrastruktur für den motorisierten Verkehr?
Ja, Herr Walzarek, ich verstehe manchmal wirklich meine Mitmenschen da nicht, dass wir immer oder sehr schnell muss ich sagen, nicht immer, sehr schnell dazu neigen, die Dinge gegeneinander zu setzen. Warum? Ja, in vielen Diskussionen wird alt gegen jung, schwarz gegen weiß, arm gegen reich gesetzt. Ja, das ist doch gar nicht notwendig. Auch zum Beispiel jetzt, warum muss ich sagen, wenn ich den Radverkehr ausbaue, geht das zu Lasten des PKWs? Also wir müssen uns doch darüber erstmal Klarheit verschaffen, dass wir, die Menschen und Bürger und Bürgerinnen, doch beide Nutznießer beider Fortbewegungsmittel sind. Es geht ja nicht um zwei Rassen, Fahrrad und Auto gegeneinander, sondern es sind beides Instrumente, denen der Mensch sich bedient, um sich fortzubewegen. So. Und für beides gibt es eine Berechtigung. Und das Die Idee oder der Gedankenaustausch kann ja nicht sein, die setzt sich gegeneinander. Da machen sie jede Diskussion sofort mit kaputt. Du musst dich jetzt entscheiden, Hü oder Hot. Das ist doch gar nicht die Frage. Also die Frage muss doch sein, wie geht es miteinander? Warum? Weil aus beiden Verkehrsmitteln wir Nutzen herausziehen. Wir werden ohne das Auto natürlich nicht auskommen. Ist jetzt auch egal, wie es angetrieben wird. Mit Wasserstoff idealerweise, mit Wasserstoff oder zukünftig elektrisch. Das Auto werden wir brauchen. Es ist auch ein bedeutender Wirtschaftszweig, ohne Frage. Aber das Fahrrad zeigt auch in den letzten Jahren, dass durch den Akku das Fahrrad immensen Auftrieb erfahren hat. Also ich hätte mir das selber nicht träumen lassen, dass so viele Menschen mittlerweile aufs Fahrrad wieder umgestiegen sind. Und das sind dieselben Menschen, die ein Auto fahren. Deswegen verstehe ich nicht, dass dann plötzlich nicht wenige sich zweierlei Hüte plötzlich auf den Hut setzen und im Zweifel dann den Autohut auf den Kopf haben und sagen, wir müssen Radverkehr, ja, ich habe nichts gegen Radverkehr, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Also da wird es sicher Möglichkeiten geben. Da sind zum Beispiel die Holländer, selbst in London oder in Paris oder in Barcelona ist man viel, viel weiter als wir. Da werden ganze Straßen zugemacht, die werden wieder den Bürgern zurückgegeben, die werden zu Lebensräumen gemacht. Da werden Straßen auch so definiert, dass der Fahrradfahrer da drinnen bestimmend ist und das Auto darf dann, sage ich mal, mit maximal 30 km/h fahren. Ja, all das funktioniert. In anderen Ländern geht es, was bei uns, sage ich mal, tabu ist. Da müssen wir, ich glaube, in vielen Bereichen müssen wir wieder da kommen, eine offene Diskussion zu führen. Sonst fährt die Geschichte an uns vorbei. Wir sind in vielen Bereichen viel zu unflexibel mittlerweile. Wir versuchen, alles zu zementieren und zu erhalten. Es ist meine feste Überzeugung, dass das nicht gelingen wird. Wir werden den Anschluss verlieren. Wir müssen viel offener wieder werden, uns austauschen, miteinander diskutieren und nach Lösungen suchen. Und das Fahrrad hat eine absolute Berechtigung. Eine gute Chance, den Klimawandel einen wesentlichen Beitrag dafür zu leisten. Und es wird auch sicher hier Ziel sein, Radvorrangrouten in Bergisch Gladbach auszubauen. Das muss man sich genau ansehen. Dazu gibt es ein Mobilitätskonzept. Und da werde ich auch sicher sehr energisch mit drauf gucken, wie wir das jetzt umsetzen können. Gemeinsam natürlich, nicht gegeneinander, aber gemeinsam.
Ja, vorher wird noch eine Entscheidung zu treffen sein, was mit der Laurentiusstraße passiert. Dazu würde ich gerne Herrn Nagelschmidt das Wort erteilen. Nehme ich an, dass es dazu ist, die Frage.
Das ist genauso. Vielen Dank. Herr Migener, ich freue mich sehr, dass Sie eben mehrfach das Wort in Ihrer Diskussion auch mit benannt haben. Bisher war es so, dass die Anwohner der Lorenzestraße ja überhaupt nicht integriert waren in die Diskussion, dass von oben herab dort Entscheidungen getroffen wurden, ohne die Diskussion zu führen. Ich hatte letzte Woche das Vergnügen, den Bürgermeister doch nochmal von einem Gespräch zu überzeugen. Aber ich würde gerne, ähnlich wie Frau Kurz, mit Ihrem Projekt auch sehr gerne das Angebot, wenn es denn eins geben sollte, mal aufnehmen, auch von Ihrer Seite mal die Anregungen und Wünsche und Bedenken der Anwohner der Lorenzestraße zu hören, anstatt vom grünen Tisch aus dort Entscheidungen zu treffen, die höchst nachteilig sind für die Anwohner. Und dazu kommt eben auch noch, dass wir hier rechtswidrig Beschlüsse herbeigeführt wurden. Ich habe mittlerweile entsprechende Gutachten, die das belegen. Sie kennen die Thematik. Der Bürgermeister musste ja nicht umsonst den Beschluss wieder einkassieren, wobei er bis heute noch nicht gesagt hat, ob er das tatsächlich gemacht hat. Würde mich auch an der Stelle interessieren, ist der Beschluss tatsächlich kassiert worden, ja oder nein? Und dann, wie gesagt, würde ich mich auch über ein Gesprächsangebot von Ihnen sehr freuen.
Ja, vielen Dank. Durch eine konkrete Frage ergänzen, Herr Megenda. Lorenzestraße, ich nehme an, Sie haben sich damit beschäftigt. Sie ist ja sozusagen neben Ihrem, nicht gerade Ihrem Arbeitsplatz, aber neben dem Rathaus direkt um die Ecke herum. Haben Sie dazu schon eine Meinung? Macht es Sinn, dort einen Test zunächst mal für eine Fahrradstraße zu machen?
Ja, also ich denke mal, da gibt es schon gute Gründe, hier daraus eine Fahrradstraße zu machen. Ich glaube, oder ich wage mal die Prognose, wir können wahrscheinlich in keine Straße reingehen, ohne dass wer immer das versucht dann zu machen, doch mehr oder weniger intensiven Widerstand auf Widerstand trifft. Das ist ja hier so ein bisschen schon das St. Florians Prinzip, dass viele sagen werden, ich finde Fahrrad toll, ich finde das klasse, wir müssen ein Fahrradnetz haben, aber bitte nicht bei mir. Spätestens dann, wenn die Diskussion dahin geht, dass Parkplätze möglicherweise wegfallen werden. Und das lässt sich, man muss ja einfach sagen, mal Hand aufs Herz, wir haben in der Vergangenheit immer mehr öffentlichen Raum für das Auto in Besitz genommen. Und nun geht es ja wahrscheinlich gar nicht mehr anders, wenn man jetzt ein Stück weit diese Entwicklung wieder zurückdrehen will und diese Flächen auch anderen Nutzungen zuführen will, damit es nicht eben toter Parkraum ist, dann wird es gar nicht anders gehen, als dass wir Parkflächen wegnehmen müssen, ja. Aber auch da ist die Frage natürlich, ist das unbedingt ein Nachteil? Man muss natürlich dann auf der anderen Seite Angebote schaffen. Ich glaube, eine gute Möglichkeit ist, Quartiersgaragen zu schaffen, ja. Dann steht das Auto eben nicht mehr vor der Haustür, aber mal Hand aufs Herz, auch hier ist es ja nicht mehr sichergestellt, dass ich unbedingt vor der Haustür einen Parkplatz finde. Ich fahre ja meistens dreimal um den Block herum, je nachdem, wann ich einen Parkplatz suche. Und wenn ich wüsste, dass ich in der Quartiersgarage in der Nähe einen festen Parkplatz habe, der vielleicht sogar mit einer E-Ladestation versehen ist, wo ich weiß, da brauche ich mich abends nicht mit anderen Leuten zu zanken, um mein Auto anzuschließen, sondern da fahre ich meinen Wagen rein, da steht er trocken und gut und dann wird er auch noch geladen. Und morgens hole ich ihn mir auch trocken wieder aus der Garage raus, dann könnte das eine Lösung sein. Also ich muss auch Angebote schaffen. Lorenzestraße jetzt konkret, da möchte ich den politischen Beschluss nicht vorgreifen. Das werden wir nochmal in den entsprechenden Ausschuss einbringen mit einer modifizierten Vorlage. Man wird wohl an dem Fahrradkonzept weiter festhalten. Man wird es jetzt rechtlich auf andere Füße stellen und man wird jetzt erstmal in einen Versuch hineingehen. Und da ist einfach meine Bitte ganz allgemein, ob das Lorenzestraße oder wie auch immer die Straßen dann heißen mögen, dass die Bürgerschaft sich auch ein Stück weit darauf einlässt. Sie haben natürlich völlig recht, die Bürgerschaft muss mitgenommen werden, aber sie muss sich auch mitnehmen lassen. Und ich glaube, es ist einfach mal gut, wenn man vielleicht so einen Verkehrsversuch dann auch macht und einfach mal sieht, was passiert denn da jetzt. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Vielleicht finde ich das ja auch gar nicht so schlecht, wenn eben nicht mehr so viele Autos durch die Straße durchfahren mit den Lärm, mit den Erschütterungen, mit den Abgasen. Und ich abends vielleicht jetzt auch Möglichkeit eher habe, mich dort mal hinzusetzen oder andere Möglichkeiten entstehen. Ich weiß es nicht. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass die menschliche Kreativität und das Miteinander dort schon gute Lösungen finden wird. Auf Ihre Frage auch sehr herzlich. Auf jeden Fall, ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ich würde auch gerne, wenn es dann Corona mal zulässt, auch gerne zu Ihnen, zu der Bürgerschaft kommen, mich da auch Ihren Fragen stellen, auch wenn ich das Projekt jetzt selber nicht initiiert habe, halte ich es aber für prinzipiell gut. Und da in den Dialog, in den Austausch zu gehen, es kann auch nur so funktionieren, bin ich von überzeugt.
Ja, danke. Herr oder Frau Schundau, Sie hatten sich offenbar schon vor längerer Zeit gemeldet. Bitte schön.
Ja, was ich jetzt gerade gehört habe, finde ich alles sehr positiv. Das deutet eigentlich gut darauf hin, dass wir endlich eine entsprechende Bürgerbeteiligung bekommen, die auch den Namen verdient hat. Das fehlt uns bis jetzt ja immer, das ist ja immer gescheitert. Und das Problem ist ja der Verkehr. Wir haben ja eine ganze Menge Neubauten, mittlerweile neue Siedlungskomplexe, die wir entstehen lassen. Und bis jetzt hat die Verwaltung es eigentlich immer versäumt, sich über den Verkehr ein bisschen zu unterhalten. Und jetzt hätten wir ja bei dem Wachendorfgelände zum Beispiel, das ja noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie das bei den anderen Objekten der Fall ist, ja die Möglichkeit, vielleicht ein autoarmes oder autofreies Konzept zu erstellen. Was halten Sie denn von davon? Denn Sie haben gerade ja schon über Quartiersgaragen gesprochen.
Ja, ein Gelände, soweit ich informiert bin, was sich in privater Hand befindet. Das heißt, es gibt hier auch einen privaten Investor, der auch bauerfahren ist. Natürlich wird dieser Investor bringt seine Vorstellungen und seine Nutzungskonzepte mit. Gleichwohl werden wir natürlich mit ihm in den Dialog gehen. Und dann werde ich sicher auch diese Punkte thematisieren. Und man muss dann im Gespräch auch mit ihm sehen, wie weit er da bereit ist, sich darauf einzulassen. Das Ganze ist natürlich auch eine wirtschaftliche Geschichte. Das darf man vergessen. Ich bin aber erfahrungsgemäß, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit den Investoren über diese Dinge redet, bei den meisten auch eine gewisse Zugänglichkeit ist und dass die auch bereit sind, sich auf Teilbereiche zumindest einzulassen, insbesondere wenn es dann vielleicht gelingt, darzustellen, dass auch für die Gebäude selber und für das Quartier dadurch ein Mehrwert entsteht. Also ich glaube, bei den meisten Investoren hat sich ja schon die Erkenntnis durchgesetzt, dass es nicht mehr darum geht, möglichst rasch irgendein Quartier hochzuziehen und es dann zu verkaufen, beziehungsweise es sich dann selbst überlassen, sondern dass, wenn man selber dort zumindest noch Eigentum behält, dass man dann auch daran interessiert ist, dass dieses Quartier und diese Wohnungen Qualität haben. So, und das ist eigentlich der beste Werterhalt einer Immobilie oder eines Straßenzuges, wenn es gelingt, Qualität zu bewahren. Qualität zu bewahren geschieht zum einen in dem, was man baut und in den Materialien und in der Qualität des Bauens selber. Es entsteht aber städtebaulich in erster Linie dadurch, wie ich Freiflächenplätze zu Gebäuden, Höhen und Kubaturen anordne. Und das ist eben die Kunst. Und davon zehren eigentlich unsere Städte bis heute. Diese Kunst hat man in den Jahrhundertwende perfekt beherrscht, denn die Plätze, die heute da sind, die Straßen und die Sichtbezüge, die Blickachsen, sind alle eigentlich Ergebnis einer solchen Städteplanung. Also wenn Sie mal aufmerksam gucken, wie steht die Kirche zum Platz? Ja, wie stehen bestimmte Gebäude zum Platz? Warum sind sie im Eckbereich höher? Warum sind dort zum Beispiel Gebäudeausstellungen, sind Geschäfte drin? Das hat man nicht dem Zufall überlassen, sondern das war bewusstes Können. Und die Quartiersbebauung heute kommen da ein gutes Stück wieder dazu zurück, dass ich glaube, in der Planerschaft unter den Architekten, Stadtplanern, aber auch Investoren setzt sich diese Erkenntnis zunehmend durch. Auch hier in Bergisch Gladbach, da habe ich schöne Neubaugebiete gesehen, wo man diese Ansätze erkennen kann. Und ja, das wird sich jetzt in der Zukunft, wird man gucken im Dialog mit dem Investor, wie weit er da bereit ist, sich auch diesen Ideen und Gedanken zu öffnen. Ideal wäre natürlich, wenn er selber mit diesen Ideen und Gedanken zumindest im Ansatz käme.
Das Wachendorfgelände ist ein privates Projekt. Es gibt aber ein sehr viel größeres Projekt, das ist das Zandersgelände, wo die Stadt die volle Gestaltungsfreiheit hat auf den Flächen, die nicht mehr von der Papierfabrik benutzt werden. Sind da solche Ansätze denkbar, also autofrei, nachhaltig, was auch immer? Haben Sie da eine Vorstellung, eine Vision davon, wie sich Zanders in 8 Jahren, also das Zandersareal in 8 Jahren präsentieren könnte?
Ja, also Zanders ist natürlich eine Riesenchance, das muss man einfach so sehen. So leid es einem natürlich tut, wenn möglicherweise absehbar vielleicht die Fabrik dort eben keinen Bestand mehr hat. Aber wenn man jetzt mal den Gedanken weiterdenkt und sagt, die Papierfabrik ist dort endlich und in absehbarer Zeit hat man hier ein großes innerstädtisches Areal, dann bietet das natürlich schon enorme Entwicklungspotenziale für die Stadt. Und da muss man natürlich sich schon genau überlegen, was man da tut, also diese Flächen jetzt möglichst schnell zuzuballern, kann mit Sicherheit nicht das Ziel sein. Wirtschaftlich, kurzfristig ist das vielleicht ein Ziel, aber mittel- und langfristig nicht. Also das ist auch, glaube ich, hier einhellige Meinung, der Bürgerschaft, der Politik und der Verwaltungsspitze, auch unseres Bürgermeisters, da an der Stelle ein Quartier zu schaffen, was eben nicht die den üblichen Werdegang und die üblichen Dimensionen hat. Also wie das aussehen kann, das weiß ich auch noch nicht. Wir haben natürlich jetzt schon eine Planungsgruppe, die sich mit dem Projekt auseinandersetzt, wie das gehen kann. Wir haben vielfältige Anforderungen. Wir haben heute auch nochmal darüber gesprochen, dass wir auch Schulen, im Bereich der Schulen enormen Nachholbedarf haben und auch, dass möglicherweise auf diesem Gelände dann Schulgebäude entstehen können. Also daran sieht man schon, dass es nicht nur darum gehen wird, jetzt Wohnraum zu schaffen und Straßen, sondern dass hier auch die entsprechenden sozialen Funktionen mit abgebildet sein müssen. Schulen, Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Geschäfte. Und ob dieses Viertel dann komplett autofrei sein muss, das weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich hier eine Erschließung über das Fahrzeug möglich ist. Das muss auch sichergestellt sein, damit Rettungsdienste, Müllabfuhr, Feuerwehr zum Beispiel da auch ein- und ausfahren können. Es werden dort sicher auch Leute einziehen, die ein Fahrzeug haben. Aber es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass man hier ein übliches Konzept denkt, das aus Erschließungsstraße mit Parkplätzen aussieht und mit Tiefgarage, sondern das wird man, hier hat man eine Chance schon, Stadtplanung intelligenter und nachhaltiger zu betreiben. Vielleicht clustert man das Gelände auch auf in Teilbereiche, wo man entsprechende Wettbewerbe ausschreibt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass über gemeinsam zu definierende Ziele man in einen entsprechenden Wettbewerb geht und dann diese Cluster zur Realisierung an Investoren gibt, aber unter der Maßgabe und Vorgabe, dass diese nachhaltigen Konzepte dann auch dort verwirklicht werden. Ich glaube, das ist auch gar nicht anders zu machen, weil das wird natürlich viel Geld kosten und um das Ganze zu steuern, wird man solche Vorgaben machen müssen.
Gut, ja, danke, Herr Megenda. Wir nähern uns jetzt schon ziemlich schnell der 90-Minuten-Grenze und wie zu erwarten war, haben wir uns natürlich an den Themen Stadtentwicklung und Mobilität und auch ein wenig Klimaschutz festgehalten. Die vielen, vielen anderen Themen, die wir jetzt nicht gestreift haben, die wir noch nicht besprochen haben, ich hatte sie ja aufgezählt, Soziales, Jugend, Schule, Sport, Kultur. Gibt es dazu Punkte, die Sie jetzt nochmal ansprechen möchten, also jetzt nicht Sie, Herr Megenda, sondern eben halt die Teilnehmer des Bürgerclubs? Gibt es da bestimmte Punkte, wozu Sie gerne noch was wissen oder eine Position haben möchten von Herrn Megenda? Da wäre jetzt die Chance dafür. Ansonsten, solange Sie überlegen, schiebe ich nochmal die Frage dazwischen. Sie hatten das, Herr Megenda, ganz am Anfang ja angestoßen, dass Sie natürlich nicht in jedes einzelne Fachbereich tief hinein selbst hineingehen können, dass Sie natürlich sich auf Ihre Kollegen, auf Ihre Experten auch verlassen. Wenn Sie jetzt nochmal da Revue passieren lassen, dieses ganze Themenspektrum, wo über die bereits besprochene hinaus hängt Ihr Herzblut besonders?
Ja, also ich habe jetzt schon in den 1,5 Wochen erkannt, dass wir großen Handlungsbedarf auch gerade in den sozial-kulturellen und Bildungsbereichen haben. Und ich bin von Natur aus ohnehin ein Mensch, der sehr, sehr kulturaffin ist. Also insofern freue ich mich natürlich schon über die Aufgabenstellung. Und das ist natürlich jetzt in unserer Diskussion und in unserem Austausch vielleicht etwas zu kurz gekommen, möchte aber trotzdem nochmal den Augenmerk drauf lenken. Stadtplanung kann nur funktionieren, wenn wir nämlich über diese üblichen Denkmuster hinausgehen. Wohnen, Verkehrswege, Auto, Parken. Also eine lebenswerte Innenstadt oder Stadt kann nur wirklich funktionieren, wenn diese ganzen sozialen Aspekte, die unser menschliches Miteinander ausmachen, dort auch irgendwo Widerhall finden. Also das sind natürlich der gesamte Bereich der Bildung, vom Kleinkind im Vorschulalter über das Schwimmbad mit der Wassergewöhnung, über die Bildungseinrichtung, die sich dort wiederfinden muss. Also wir hecheln in manchen Sachen da ein Stück weit vielleicht auch hinterher, auch im Schulbau. Das muss hier sicher anders werden, das muss man mitdenken. Und natürlich gehören dann auch vielleicht Kultureinrichtungen, Kleinkunstbühnen oder einfach Forensplätze, wo man den Leuten Raum gibt, in Kleinform Kunst zu schaffen oder Räume der Kunst oder der Begegnung wieder in Beschlag zu nehmen. Ich glaube, das macht gute Stadt aus. Stadt ist mehr als nur gebauter und gestapelter Stein zum Wohnen, zum Schlafen und zum Arbeiten, sondern es ist Begegnungsraum. Und das wird sicher ganz wesentlich sein, das auch bei zum Beispiel bei dem Zandersgelände zu leben. Und da muss man sich auch überlegen, wie kann man das mit in die Planungen einbringen.
Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch mal die letzte Chance zu einer Fragerunde machen. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele schriftliche Fragen, die zum Teil aber eben auch zu Kommentaren neigen. Vielleicht können wir da jetzt noch ein, zwei Sachen rausgreifen. Wie gesagt, also ich sehe jetzt keine Wortmeldung von Ihnen direkt. Also hier eine Frage, mir fehlt bei der Klarheit der Ziele immer noch, was war das? Achso, nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch verstanden. Einen Schritt zurückzugehen, wenn Sie jetzt nicht auf Berlin-Stadtbach schauen, sondern nochmal zurück nach Herzogenrath, was war da Ihr wichtigstes Projekt, Ihre wichtigste Aufgabe, die Sie dort geleistet haben? Und was heißt das vielleicht auch für Berlin-Stadtbach?
Also ich, den Vergleich kann man so nicht leisten, weil der Dezernatszuschnitt jetzt hier schon ein anderer ist. In Herzogenrath war der Dezernatszuschnitt primär auf den planungsrechtlichen und baulichen Part gerichtet gewesen und auf den Hoch- und den Tiefbau. Und da ist es in Herzogenrath schon gelungen, gemeinsam dort verschiedene ganz wichtige Hoch- und Tiefbauprojekte für die Stadt voranzubringen. Dort, wo es gelungen ist, haben wir auch ökologische Aspekte mit hineingebracht. Das waren gerade in der Bauleitplanung immer Handlungsmaximen gewesen. Das ist an der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle weniger gelungen. In meinem Dezernat waren auch Wald und Forst gewesen. Auch hier, wir sind NABU-Gemeinde, ist es sicher gelungen, mit unseren begrenzten kleineren Forst- und Waldflächen sehr nachhaltig zu wirtschaften. Wir haben sehr äußerst geringen Holzeinschlag drin gehabt. Wir haben bei den Straßenplanungen auch darauf geachtet, dass wir hier eine entsprechende gute, immer starke Begrünung auch in den Straßenzügen drin haben. Also der Erfolg wird sicher, den bemesse ich in Herzogenrath daran, dass es hier gelungen ist, glaube ich, eine recht gute Stadtentwicklung zu betreiben und vor allem wichtige Einzelbauvorhaben, die gerade im Bildungsbereich, also Kita-Neubau, Schulneubau, Hallenbad-Neubau. Wir haben in meiner Zeit haben wir ein Hallenbad abreißen müssen. Das zweite steht vor der Schließung, weil es marode ist. Haben jetzt aber das neue Hallenbad auf den Weg gegeben. Das waren sicher die größten gemeinsamen Erfolge gewesen. Hier in Bergisch Gladbach wird die Gewichtung eine andere sein, weil um den Bereich Hochbau werde ich mich nicht kümmern. Die liegt in der Zuständigkeit unseres Stadtkämmerers. Hier wird sicher der Schwerpunkt darauf liegen, auf Mobilität, auf Kultur, Schule. Wir haben im Schulbereich sicher großen Handlungsbedarf. Das werden jetzt erstmal die Haupthandlungsfelder sein, immer unter der großen Überschrift, wie kann ich dabei nachhaltig und möglichst ökologisch wirtschaften und planen.
Gut, ja, dann habe ich hier noch eine Frage zum Schluss. Werden Sie nach Bergisch Gladbach ziehen? Und wenn ja, wovon hängt das ab?
Naja, gut, dazu wird sicher meine Lebenspartnerin auch noch etwas zu sagen haben. Ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, das habe ich im Vorfeld auch gesagt, hier nach Bergisch Gladbach zu ziehen. Ich würde jetzt einfach mal ein Stück weit hier ins Arbeiten kommen wollen und dann wird sich zeigen, was ich hier an den sicher hochgesteckten Zielen auch umgesetzt bekomme. Und wenn sich dabei zeigt, dass wir alle miteinander auf einem guten Weg sind, dann wird mir das sicher auch leichter fallen, dann mir hier eine Wohnung in Bergisch Gladbach zu suchen. Und wovon es abhängig wird, nun, das hängt natürlich auch einfach von der Wohnung selber ab. Ich kann mir das aber gut vorstellen. Also es gibt genug schöne Stadtteile hier, wo ich mir gut vorstellen kann, zukünftig zu wohnen.
Gut, ja, und Sie haben es ja ein Stückchen weit, zumindest ein kleines Stückchen weit auch in der Hand, es noch besser und noch attraktiver zu machen, für Wohnraum zu sorgen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Runde heute Abend, so kurz nach Ihrem Amtsantritt. Auch das war ja alles andere als selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen in unserem allen Interesse viel, viel Erfolg bei dieser Arbeit. Bedanke mich da natürlich auch immer bei allen Teilnehmern für ihre Fragen, für ihre Beiträge. Wir hatten zwischenzeitlich, ich glaube, über 50 Teilnehmer, das ist auch für unseren Bürgerclub ein Rekord, würde ich fast sagen, zumindest bei diesem virtuellen Treffen. Ich kann nebenbei verraten, dass bei dem allerersten Treffen, im ersten Bürgerclub, das wir hatten mit Frank Stein, dem jetzigen Bürgermeister, insgesamt 7 Personen da waren. Von denen 5, glaube ich, aus der SPD kamen. Von daher hat sich das stetig entwickelt. Wir werden auch dieses Programm natürlich weiterfahren. Wir haben jetzt in der letzten Zeit den Workshop etwas schleifen lassen, weil auch viele andere Themen einfach da waren, wollen es jetzt aber wieder aufnehmen. Wenn Sie jetzt als Teilnehmer, als Zuhörer, als Mitdiskutanten Themen haben, die Sie gerne hier diskutieren wollen, schreiben Sie mir gerne. Wir gucken, was wir machen, um dann wieder in so einen Rhythmus von alle 4 Wochen zumindest zu kommen, um dieses Diskussionsforum quer durch alle Themen wieder aufzugreifen. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ebenso. Dankeschön. Bleiben Sie gesund.
Danke.